BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie am heutigen Sonntag wieder mit dabei sind. Wir blicken auf die Folgen von Donald Trump. Es gibt ja die weit verbreitete Hoffnung, dass nach der Amtszeit von Donald Trump alles wieder gut wird. Die Zölle abgeschafft werden, der Handel floriert und die Welt wieder globalisiert und kooperiert. Doch diese Hoffnung dürfte enttäuscht werden. Der Schaden, den Donald Trump dem Welthandelssystem zugefügt hat, der Weltordnung zugefügt hat, dürfte weit über seine Amtszeit hinausreichen. Wie konkret dieser Schaden aussieht, was die Folgen sind und was daraus die Schlussfolgerungen sind für Europa, diskutiere ich mit meinem heutigen Gesprächspartner. Ich finde das Thema hochrelevant und weiterhin aktuell. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Thank you. Nice crowd. What a good looking group of people. Well, we have some very, very good news today and a lot of good things are happening.
Beginnen wir mit einem Rückblick. Man hat das schon fast vergessen. Im April gab es den sogenannten
Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Gonna make it wealthy, good and wealthy. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that.
Donald Trump hat bei seinem sogenannten Liberation Day und den verkündeten sogenannten reziproken Zöllen einen globalen Handelskrieg begonnen. Wir wissen, es gab erhebliche Sorgen bezüglich der Einbußen dieser Zölle für die Wirtschaftsleistung in der Welt, in Europa und auch in Deutschland. So schätzte beispielsweise Oxford Economics allein für Deutschland den potenziellen Schaden auf 200 Milliarden Euro. Dies würde rund 1,2% der jährlichen Wirtschaftsleistung im Jahresdurchschnitt für den Zeitraum 2025 bis 2028 entsprechen. Für die EU wurden die Kosten über 4 Jahre auf 87 Milliarden bis 1,1 Billionen Euro geschätzt, je nach Szenario. Und auch anderswo wären natürlich die Folgen dieser Zölle verheerend gewesen. Jetzt wissen wir, dass Donald Trump in vielen Fällen zurückgerudert ist, nach dem Motto Taco, Trump always chickens out. Er hat Deals gemacht, die weniger schlimm waren als die ursprünglich angekündigten Zölle, beispielsweise EU mit 15%. Er hat auch Deals gemacht, in Anführungsstrichen, die faktisch auf einen Waffenstillstand hinauslaufen, beispielsweise mit China, welches ja mit großer Macht gegengehalten hat, Stichwort seltene Erden. Und wir wissen auch, dass die eigentliche Zielsetzung von Donald Trump, zumindest die, die er offiziell verkündet, nämlich die Reindustrialisierung der USA mittels Zölle, vermutlich nicht zu erreichen ist. Das Flossbach von Storch-Institut beispielsweise hat dies nochmal genauer betrachtet. Titel des Papers: Die Produktion mit Zöllen zurück ins eigene Land holen, Fragezeichen. Das Paper habe ich wie immer verlinkt und zitiere daraus nur ein paar kleine Highlights. So lernt man beispielsweise Folgendes zur Zielsetzung.
Anstatt Zölle lediglich als defensive Maßnahme gegen unfairen ausländischen Wettbewerb zu betrachten, hat die Trump-Regierung sie als proaktives industrie- und fiskalpolitisches Instrument konzipiert, das darauf abzielt, die US-Wirtschaft und die globalen Produktionsmuster grundlegend umzugestalten. Dabei sollen sowohl US-amerikanische als auch ausländische Unternehmen ihren Beitrag leisten, indem sie stärker in den Vereinigten Staaten investieren und die inländische Produktion ausweiten. Aus dieser Sicht sollen Zölle die jahrzehntelange durch die Globalisierung bewirkte Auslagerung von Arbeitsplätzen rückgängig machen, die letztendlich zu, Zitat, großen und anhaltenden Handelsdefiziten der USA, Zitat Ende, und einer kontinuierlichen Ausweitung der negativen Nettoauslandsposition in den USA geführt hat.
Wir wissen, dass das so nicht stimmt, weil die Weltwährung immer dazu führt, dass das Land, welches die Weltwährung hat, ein Defizit im Außenhandel fährt. Einfach deshalb, weil es der Welt immer mehr der eigenen Währung zur Verfügung stellen muss, als Liquiditätsspritze quasi zur Ermöglichung von Handel. Außerdem wissen wir, dass mit konkretem Blick auf die USA man natürlich nicht nur auf die Handelsbilanz mit Gütern schauen darf, sondern auch auf den Dienstleistungssaldo. Und da wissen wir, dass die USA dank der großen Tech-Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen große Überschüsse erwirtschaften. Netto bleibt ein Defizit. Aber wie gesagt, dieses Defizit ist verbunden mit der Stellung des US-Dollars als Weltwährung. Wie in den vergangenen Wochen diskutiert, ist diese Stellung keineswegs für die Zukunft gesichert. Und Donald Trump arbeitet ja auch mit großer Kraft daran, diese Stellung zu gefährden. Und dann dürfte sich das Ganze ohnehin umkehren. Doch kommen wir zurück zum Thema der Produktionskapazitäten, die Trump in den USA ansiedeln möchte.
Dementsprechend argumentiert die Trump-Regierung, dass die USA ihre Produktionskapazitäten und ihre industrielle Basis chronisch gegen billigere Importe getauscht hätten. Der daraus resultierende wirtschaftliche Niedergang sei zu einem Problem der nationalen Sicherheit geworden und habe eine erhebliche Erhöhung der Zölle auf eine Vielzahl von Industriegütern erforderlich gemacht. Die Zölle werden als Instrument für die Reindustrialisierung der USA angesehen. Ihre Einführung würde die Inlandspreise für ausländische Waren erhöhen, Unternehmen dazu bewegen, ihre Produktionsaktivitäten zurückzuholen und ihre Lieferketten wieder stärker innerhalb der USA zu verankern.
Wir haben auch das in verschiedenen Podcasts bereits diskutiert. Im Kern ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Zölle dazu führen werden, dass Unternehmen mehr in den USA investieren. Das liegt einfach daran, dass der Planungshorizont für Investitionen deutlich länger ist und die Rahmenbedingungen nicht immer ideal. Stichworte: Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften, generell zu hohe Arbeitskosten und generell die Frage, inwiefern die amerikanische Gesellschaft überhaupt eine Gesellschaft ist, in der Produktion eine Heimat hat. Es wäre viel besser, wenn man gezielt Kernindustrien, zum Beispiel militärisch wichtige Produktion, stärken würde, zum Beispiel durch Local-Content-Vorgaben bei der Beschaffung. Auch das hätte natürlich Ausfluss auf die Handelsströme, wäre aber bei weitem nicht so schädlich wie die Politik der Zölle, die Donald Trump verfolgt. Diese schadet der Weltwirtschaft, schadet aber auch den USA. Natürlich gab es einige Ankündigungen großer Investitionen in den USA. Die Frage ist jedoch, ob diese wirklich auf die Zollpolitik zurückgehen und nicht ohnehin geplant waren. Und die Frage ist natürlich, ob sie nicht abgegeben wurden, eben in der Hoffnung, dass Donald Trump ja in ein paar Jahren nicht beim Weißen Haus sitzt. Flossbach von Storch hält dazu Folgendes fest.
Aus internationaler Investitionsperspektive könnten einige der angekündigten Investitionsprojekte auch eher markt- und strategische Motive verfolgen als eine politikgetriebene Rückverlagerung. Ausländische Direktinvestitionen zielen häufig auf große und dynamische Märkte sowie auf Standorte ab, die Zugang zu technologischen Innovationen und qualifizierten Arbeitsplätzen bieten. Angesichts der vergleichsweise besseren Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft und ihrer führenden Position bei neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz könnte es für Unternehmen und ausländische Regierungen wirtschaftlich sinnvoll sein, ihre Präsenz auf dem US-Markt auszubauen. Darüber hinaus bietet das allgemeine politische Umfeld in den Vereinigten Staaten derzeit vergleichsweise günstige Bedingungen für Investitionen. Reformen, Unternehmenssteuersenkungen, die Verschlankung des öffentlichen Sektors sowie weitreichende Deregulierungen haben das Investitionsklima in den USA deutlich verbessert.
Das leuchtet ein und gilt natürlich auch für unseren Standort übrigens. Auch wir sollten natürlich die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit es sich lohnt, in Deutschland zu investieren. Doch kommen wir zurück zu den USA.
Trotz der wiederholten Versprechen der Trump-Regierung, dass ein Reshoring-Boom bevorstehe, ist es wahrscheinlicher, dass Unternehmen weiterhin zögern werden, ihre Lieferketten zurückzuholen. Eine Kombination aus hohen, breit und willkürlich auferlegten Zöllen, hohen Arbeitskosten, restriktiver Einwanderungspolitik und wirtschaftspolitischer Unsicherheit macht die Entscheidung, die Produktion zurückzuholen, zu einem schwierigen Balanceakt.
Das liegt natürlich vor allem auch an den Kosten der Zollpolitik.
Die steigenden Produktionskosten, die sich aus den US-Zöllen auf eine Vielzahl von Produkten ergeben, gehören wahrscheinlich zu den größten Hindernissen für Reshoring-Entscheidungen. Obwohl es noch zu früh ist, um eindeutige Anzeichen für steigende Import- und Inputpreise zu erkennen, gibt es bereits erste Hinweise darauf. Die Importpreise für bestimmte wichtige Kategorien von Industrievorleistungen sind in den letzten Monaten gestiegen, wobei die stärksten Preisanstiege bei unfertigen Metallen im Zusammenhang mit langlebigen Gütern zu verzeichnen waren. Dementsprechend hat sich die Dynamik der Erzeugerpreise in verschiedenen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes beschleunigt. Am stärksten betroffen sind die Bereiche Elektrogeräte und Ausrüstung, Metallprodukte sowie Eisen- und Stahlprodukte.
Auch das gilt natürlich auch bei uns, wenn wir jetzt die Stahlindustrie mit Zöllen und Quoten schützen wollen, nachdem wir zuvor die Standortbedingungen so massiv verschlechtert haben, dass die Stahlindustrie am Standort Deutschland keine Zukunft mehr hat. Ein weiterer Hindernispunkt sind natürlich die bereits erwähnten hohen Arbeitskosten und die fehlenden Fachkräfte. Das Fazit von Flossbach von Storch kann deshalb auch nicht überraschen.
Anstatt eine breit angelegte Reindustrialisierung anzukurbeln, führen Zölle meist zu höheren Inputkosten, provozieren Vergeltungsmaßnahmen und verstärken die Unsicherheit. Unternehmen verlagern ihre Fabriken nicht aufgrund von Präsidialdekreten oder patriotischen Appellen, sondern aufgrund stabiler Kostenstrukturen, der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und vorhersehbarer politischer Rahmenbedingungen. Angesichts hoher und unvorhersehbarer Zölle könnte es für Unternehmen besser sein, ihre Produktion in Länder mit niedrigeren Zöllen zu verlagern, anstatt sie in die USA zurückzuholen.
So oder so bleibt das Fazit, dass die Zollpolitik Donald Trumps zu einem nachhaltigen Schaden in der Weltwirtschaft geführt hat.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte, Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social-Media-Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Wie groß die Hoffnung auf die Zeit nach Donald Trump ist, unterstreicht ein Kommentar in der Financial Times. Martin Sandbull, den ich sehr gerne lese, bedauerte darin zunächst den Schaden, der durch die Politik Donald Trumps angerichtet wird.
Im Kern der Aggressivität von Donald Trump und der MAGA-Bewegung liegt die grimmige Entschlossenheit, die Wirtschaftsordnung umzugestalten. Auf internationaler Ebene wird wirtschaftliche Offenheit über Bord geworfen und bilaterale, aber unbeständige Abkommen ersetzen multilaterale Regeln. Im Inland werden Steuersenkungen und Deregulierung in krasser Weise mit rücksichtsloser, dirigistischer Vetternwirtschaft kombiniert. All dies wird mit beinahe demiurgischer Intensität verfolgt. Doch diese Vision der Wirtschaft ist gelinde gesagt umstritten. Was also ist mit denen, die Alternativen zur MAGA-Wirtschaft anbieten sollten? Demiurgische Intensität ist nicht das Erste, was einem in diesem Zusammenhang in den Sinn kommt. Das heißt aber nicht, dass nichts geschieht. Vielmehr ist es für die Nicht-MAGA-Welt schwer, den alten Konsens multilateraler Offenheit und des Vertrauens in die Märkte aufzugeben. Um es mit Gramsci zu sagen, das Alte ist tot, aber das Neue ringt darum, geboren zu werden. Trumponomics mag eines der krankhaften Symptome der Übergangszeit sein.
Wenn Sie sich jetzt fragen, was demiurgisch heißt, dann geht es Ihnen wie mir, ich habe es nachgeschaut, es beschreibt etwas, was die Eigenschaften und die Macht eines Schöpfers hat, insbesondere in Bezug auf die Gestaltung und Formung der Welt. Es impliziert also eine schöpferische, ordnende und gestaltende Kraft, ähnlich der eines göttlichen Handwerkers. Das Wort wird oft verwendet, um eine Person, eine Idee oder einen Prozess zu beschreiben, der eine tiefgreifende und transformative Wirkung hat. Im übertragenen Sinne kann es auch eine übermenschliche oder fast göttliche Fähigkeit zur Gestaltung von Realitäten bezeichnen. Wie gesagt, ich hätte das Wort auch austauschen können. Die FT hat das so verwendet und ich dachte mir, sie hat es bestimmt bewusst gemacht, weil wir es ja mit Donald Trump zu tun haben. Deshalb also diese Übersetzung. Doch kommen wir zurück zum Inhalt. Was folgt denn nun daraus aus diesen Trumponomics für die Zukunft?
Die Frage nach der richtigen Politik bleibt offen. Eine Reihe guter Prinzipien für die Politikgestaltung, die Lehren aus den vergangenen Jahrzehnten widerspiegeln, gelten jedoch. Niemand darf abgehängt werden. Menschen legen Wert auf allgemeines Wohlergehen, einschließlich guter Arbeitsplätze, nicht nur auf ihr Einkommen. Und staatliche Leistungsfähigkeit ist unerlässlich. Die führenden Köpfe der Trumponomics stimmen diesen Prinzipien jedoch weitgehend zu. Das Projekt muss daher ein alternatives Politikangebot präsentieren, eines, das ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Offenheit bewahrt.
Und was konkret wäre das?
Besonders aufschlussreich sind die Beiträge zum Produktivismus und zur Bedeutung hochwertiger Arbeit, zur Rolle einer aktiven Fiskalpolitik als letzter Instanz, zum Einfluss der Gesundheit auf die Produktivität durch frühkindliche Bildung, zum differenzierten Verständnis von Kapitalverkehrskontrollen und makroprudentiellen Maßnahmen zur Steuerung internationaler Kapitalströme. Der rote Faden, der sich durch all das zieht, lässt sich mit »Der Staat ist zurück, aber er muss klug agieren« zusammenfassen.
Hier haben wir es wiederum mit einem spannenden Wort zu tun, makroprudentiell. Was sehr kompliziert klingt, ist im Kern einfach, es sind Maßnahmen der Finanzaufsicht und des Staates, um quasi in Finanzmärkten zu intervenieren, die über reine Geldpolitik hinausgehen, also über Zinsen oder Geldmengen, sozusagen durch Vorgaben, Versuch, Kapitalströme zu lenken, etc. etc. Das ist natürlich auch ein Thema, was wir auch diskutiert haben im Zusammenhang mit der sogenannten Sparunion, wo man eben überlegt, in Europa die Ersparnisse in die richtigen Richtungen zu lenken. Klammer auf, mehr in Europa, weniger in den USA, wenn man Emmanuel Macron zuhört. Also diese Maßnahmen stehen im Raum. Und ich bleibe auch dabei, dass ich es immer wieder spannend finde, wie offen eben über Kapitalverkehrskontrolle und sowas gesprochen wird. Wo man dann sagt, naja, das sind differenzierte Maßnahmen, differenziertes Verständnis. Differenziertes Verständnis heißt ja auch, naja, nach dem Motto, es ist nicht mehr so negativ, wie man es früher gedacht hat, weil es dient ja einem höheren Zweck. Und ich glaube deshalb, dass Kapitalverkehrskontrollen in der Tat ein Thema sind, mit dem wir uns auch in der EU in den kommenden Jahren werden beschäftigen müssen. Nicht nur das ist relevant, sondern natürlich bleibt auch relevant, dass immer mehr nach dem großen Staat gerufen wird, eben hier auch in der Financial Times. Persönlich finde ich bei Staatsanteilen um die 50% zu sagen, wir brauchen einen aktiveren Staat, finde ich problematisch, vor allem angesichts des Versagens vieler großer Staaten bei den wichtigsten Kernaufgaben, unter anderem auch ja hier in Deutschland, wie wir es tagtäglich sehen. So gesehen ist das so spannend, was da passiert, was da die FT diskutiert, ist für mich eher die Frage, eine Fortsetzung eines grundlegenden falschen Kurses, begründet mit den Maßnahmen von Donald Trump, die in sich selbst auch falsch sind, statt sich zurückzubesinnen auf das, was zum Beispiel Stefan Kurz an dieser Stelle sehr schön dargelegt hat, nämlich, dass wir eigentlich mehr den Marktkräften vertrauen sollten und nicht mehr dem Staat. Das ist der Exkurs der Diskussion bezüglich, was kommt denn nach Donald Trump? Doch noch müssen wir uns ja mit Donald Trump beschäftigen. Und deshalb lohnt nochmal der Blick auf seine Politik und vor allem die Frage, was denn nun wirklich von seiner Politik zu halten ist. Über die Wirtschaftspolitik von Donald Trump wurde schon viel geschrieben und auch wir haben sie in mehreren Folgen intensiv besprochen. Nun ist ein neues Buch zum Thema erschienen, wobei man sich natürlich fragen kann, ob es denn wirklich ein neues Buch braucht und ob dieses neue Buch neue Erkenntnisse liefert. Auf der anderen Seite, warum auch nicht? Der englische Journalist Philip Coggan hat das Buch Trumps Angriff auf die Weltwirtschaft geschrieben. Und seine Argumente sind durchaus bekannt, aber es ist trotzdem interessant, sie nochmal zusammenzufassen. So spricht er über Zölle. Er sagt logischerweise, dass die Zölle den USA letztlich mehr schaden werden als der Welt, vor allem deshalb, weil die Handelsdefizite eben nicht so katastrophal sind, wie Donald Trump sie darstellt, sondern die Struktur der US-amerikanischen Binnenwirtschaft widerspiegeln. Letztlich werden die Zölle von amerikanischen Importeuren, also überwiegend den Konsumenten, bezahlt und nicht von den anderen Ländern, Klammer auf, was wir jetzt ja konkret sehen, die Inflationsraten ziehen wieder an und Donald Trumps Zustimmungswerte sind stark gefallen, eben deshalb, weil die Inflation nach wie vor auf einem zu hohen Niveau liegt und das eben auch die Lebenshaltungskosten treibt, siehe auch Wahlergebnis in New York. Klammer zu. Philip Coggan formuliert es so.
Es ist ein bisschen so, als würde sich ein Patient mit anhaltenden Bauchschmerzen, der alle rezeptfreien Medikamente ausprobiert hat, zu einer kleinen Operation in eine Privatklinik begeben, nur um festzustellen, dass der Chirurg im Operationssaal Elon Musk ist, mit einer Kettensäge.
Coggan erklärt dann auch, dass die Deindustrialisierung, die Donald Trump bedauert, ja auch durchaus technologiegetrieben sei. Er sagt, der Rückgang der Industriearbeitsplätze ist in allen Industrieländern zu beobachten, selbst in solchen mit Handelsüberschüssen. Und wir in Deutschland, wir waren lange dahingehend immun, würde ich ergänzen, und holen das leider selbstverschuldet derzeit mit hoher Geschwindigkeit nach. Für Coggan liegt die Deindustrialisierung mehr an der Automatisierung als an den Handelsströmen. Und er stellt korrekterweise fest, man könne sich nicht mehr in die 50er und 60er Jahre zurückbeamen, quasi zur alten Struktur zurückkehren, denn das sei eine Illusion. Mit Blick auf das Chaos, was Donald Trump anrichtet, stellt Coggan fest, dass diese ständigen Kurswechsel, so sie denn wirklich geplant sind, wo ja große Zweifel angebracht sind, letztlich extrem schädlich sind. Unternehmen wissen nicht, wo sie investieren sollen. Und statt quasi mehr Investitionen anzulocken, führt es eher dazu, dass weniger als mehr investiert wird. Das Ende der US-geführten Weltordnung ist, glaube ich, der Kernpunkt dessen, was Coggan befürchtet. Er warnt eindringlich. Die 80-jährige Ära, in der die Vereinigten Staaten die Führungsrolle in der Weltwirtschaft übernommen haben, ist vorbei. Trump demontiert systematisch das System, welches Amerika nach 1945 aufgebaut hat. Von der Unabhängigkeit der US-Notenbank über die Attraktivität für Talente aus aller Welt bis hin zur Verlässlichkeit als Partner. Und diese Zerstörung erfolgt ohne Plan. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Donald Trump einen Plan hat, wie das globale System aussehen soll, nachdem er das Bestehende zerstört hat. Diese Thesen sind nicht neu, aber in dieser kondensierten Form durchaus hochinteressant. Und deshalb habe ich mir gedacht, es lohnt sich, mit Philip Coggan über sein Buch zu sprechen.
Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dich vorbehaltlos unterstützt, dir den Rücken frei hält und im richtigen Moment einfach perfekt ist? Keine Sorge, wir reden hier nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür ist Shopify die perfekte Lösung. Schon zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Egal ob innovatives Startup oder traditionsreicher Familienbetrieb. Fritz Kohler zum Beispiel oder Reisintel, Otto Mohl, Sternglass, Y-Food und viele mehr. Shopify revolutioniert als Commerce-Plattform das Online-Geschäft von Millionen Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, egal ob persönlicher POS auf Social-Media-Marktplätzen wie Facebook, Instagram oder eBay bis zur umfassenden E-Commerce-Plattform. Du kannst mit Shopify dein Geschäft verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Du hast Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zu einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Made for Germany, powered by Shopify.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Philipp Korgan kommen, ein Hinweis für alle Hörer, die schon länger mit einem Handelsblatt-Abo liebäugeln. Es gibt ein befristetes Angebot bis zum 8. Dezember. Bis dahin können Sie für 12 Monate mit 50% Rabatt das Handelsblatt gedruckt oder digital abonnieren. Das Aktionsangebot finden Sie unter handelsblatt.com/podcast50 und weitere Informationen natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Philipp Korgan.
Philipp Korgan ist ein renommierter britischer Wirtschaftsjournalist, Korrespondent und Autor. Seine Karriere begann er bei der Financial Times, wo er 20 Jahre lang tätig war. Im Anschluss wechselte er zu The Economist und verfasste dort bis August 2021 die wöchentliche Kolumne Bartleby zu den Themen Arbeit und Management. Sein neues Buch trägt den Titel The Economic Consequences of Mr. Trump. In Deutschland kürzlich erschienen als Trumps Angriff auf die Weltwirtschaft, wie Amerikas Zollpolitik einen globalen Handelskrieg entfacht und unseren Wohlstand gefährdet.
Wie immer bei englischsprachigen Gästen hören Sie nun die zentralen Aussagen im Original mit anschließender deutscher Übersetzung. Das vollständige Gespräch kommt dann am Ende dieses Podcasts. Beginnen wir mit der Ausgangsfrage des Gesprächs. Die Staatsverschuldung in der westlichen Welt steigt massiv an. Doch wer soll die ganzen neuen Staatsanleihen kaufen? Diese Frage hatte Philipp Korgan in einem Beitrag in der Financial Times diskutiert, weshalb ich gesagt hatte, ich beginne mit diesem Thema, bevor wir auf das Thema Donald Trump kommen. Philipp Korgan erklärt, welche zwei großen Käufergruppen in der Vergangenheit den Markt gestützt haben und warum diese nun wegfallen.
I think there are quite a lot of problems building up. So the premise of that article was that there were two big sources of government debt.
Also ich denke, da baut sich eine Reihe von Problemen auf. Die Prämisse des Artikels war, dass es in der Vergangenheit zwei große Käufergruppen für Staatsanleihen gegeben hat. Die eine Gruppe waren Pensionsfonds, insbesondere in den USA, in Großbritannien und in den Niederlanden, also besonders leistungsorientierte Pensionsfonds. Aber diese leistungsorientierten Pensionsfonds haben an Bedeutung verloren. Und jetzt gibt es eine andere Kategorie, die beitragsorientierten Fonds. Die neigen dazu, hauptsächlich in Aktien statt in Anleihen zu investieren. Diese Käuferquelle ist also weggefallen. Die andere Quelle, die erst nach 2008 entstanden ist, waren die Zentralbanken mit ihren Programmen zur quantitativen Lockerung, die riesige Mengen an Anleihen gekauft haben. Aber jetzt haben sie die quantitative Lockerung nicht nur gestoppt, sie verkaufen diese Anleihen in einem Prozess, der als quantitative Straffung bezeichnet wird.
Ein bekanntes Mittel der Vergangenheit, um Schulden zu entwerten, war die Inflation. Doch Philipp Korgan argumentiert, dass diese Strategie in der heutigen globalisierten Finanzwelt nicht mehr funktioniert.
If you want inflation to erode the value of your government debt,
Wenn man will, dass die Inflation den Wert der Staatsschulden aushöhlt, braucht man eine Möglichkeit, die Anleger an einer Reaktion zu hindern. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es im Rahmen des Bretton Woods-Systems massive Kapitalkontrollen gegeben, die die Anleger daran gehindert haben, ihr Geld von einem Land in ein anderes zu transferieren. Sie saßen also in der Falle. Aber heute kann man sein Geld mit einem Mausklick verschieben. Und so haben wir recht schnell einen Ausverkauf der Währung und von Staatsanleihen erlebt, wie kürzlich in Argentinien zum Beispiel, weil die Leute sich plötzlich Sorgen um die finanzielle Lage ihres Landes machen. Inflation mag also verlockend sein, aber angesichts der Dynamik, wenn man sieht, wem die Schulden gehören, ein Großteil der Schulden gehört sehr profitorientierten internationalen Anlegern. Man handelt sich also nur Ärger ein, wenn man es versucht.
Given the dynamics of who owns the debt, which I was describing earlier, a lot of it's owned by very profit-sensitive international investors. You're going to store up trouble for yourselves if you try it.
Hier würde ich natürlich jetzt einwenden, dass die Kapitalverkehrskontrollen, die wir bereits vorher angesprochen haben im Podcast, durchaus ein Instrument wären, um diese Inflationierung doch zu erleichtern. Hinzu kommt, dass mit den USA und mit Europa zwei große Wirtschaftsräume gleichermaßen auf Inflation angewiesen sind, um die Schuldenlast real zu drücken. Insofern habe ich hier persönlich eine etwas andere Sicht als Philip Coggan. Doch kommen wir nun zu seinem Buch und seinen Überlegungen zur Wirtschaftspolitik von Donald Trump. Ein zentrales Argument der Trump-Administration ist ja bekanntlich das US-Handelsdefizit, das als Beweis für eine Benachteiligung der USA im Welthandel herangezogen wird. Philip Coggan bietet eine alternative Erklärung an, wie das Defizit eher als Zeichen der Stärke und Attraktivität der US-Wirtschaft deutet.
The other explanation for why the US has a current account deficit is that the current account deficit represents the shortage of domestic savings in the US.
Die andere Erklärung für das Leistungsbilanzdefizit der USA ist, dass es den Mangel an inländischen Ersparnissen in den USA widerspiegelt, die zur Finanzierung der Investitionen benötigt werden, die die USA tätigen wollen. Natürlich gibt es in den USA riesige Investitionen in Rechenzentren, künstliche Intelligenz und all das.
And other countries are delighted to hold the US stock market, which is around 70% of the value of global equities.
Um das zu finanzieren, müssen Ersparnisse aus anderen Ländern importiert werden. Andere Länder sind hoch erfreut, Anteile am US-Aktienmarkt zu halten, der etwa 70% des Wertes der weltweiten Aktien ausmacht. Sie sind hoch erfreut, Staatsanleihen zu halten. Sie sind hoch erfreut, generell Dollar zu halten. Je mehr Geld sie also schicken, um in den USA zu investieren, desto größer wird das Leistungsbilanzdefizit.
Eine Auffassung, die ich teile. Ein Hauptargument von Donald Trump ist dennoch, dass die Deindustrialisierung der USA vor allem auf unfairen Handelspraktiken, besonders von China, beruht. Das ist ja auch die Position, die Angus Deaton, der Wirtschaftsnobelpreisträger, im Gespräch mit mir in diesem Podcast geteilt hat. Coggan widerspricht dieser Darstellung jedoch vehement.
Is the deindustrialization of the US primarily down to China? And I would say no, it isn't.
Ist die Deindustrialisierung in den USA in erster Linie auf China zurückzuführen? Ich würde sagen, nein, ist sie nicht. Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe ist in der gesamten westlichen Welt seit den 1970er Jahren rückläufig, also lange bevor China zu einer Macht in der globalen Fertigung geworden ist. Die größte Kraft bei der Reduzierung der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe ist die Technologie. Und es ist der Ersatz von Arbeitern durch Maschinen, der, wie die meisten Ökonomen, die sich damit befassen, sagen, für den überwiegenden Teil des Rückgangs der Beschäftigung im Gewerbe verantwortlich ist. Man wird die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe nicht wieder auf das Niveau der 1970er Jahre bringen, egal was Trump auch tut, egal wie hoch er die Zölle auch ansetzt. Und schlimmer noch, die USA haben sich spezialisiert, worüber Adam Smith schon 1776 geschrieben hat. Die USA haben sich spezialisiert auf hochwertige, margenstarke Produkte. Sie stellen keine Schuhe, T-Shirts oder billige elektronische Bauteile her.
It does not make shoes, T-shirts, you know, assemble cheap electronic components.
Donald Trump behauptet ja immer wieder, dass die Zölle letztlich von den ausländischen Exporteuren bezahlt würden und so Einnahmen für den US-Staat generieren. Wir wissen, dass das natürlich nicht so ist. Auch Philip Coggan stellt klar, dass letztlich die Kosten der Zölle jemand anderes trägt.
Yes, I think companies have absorbed.
Ja, ich denke, die Unternehmen haben bisher die meisten Kosten der Zölle aufgefangen. Das könnte auch erklären, warum sie nicht mehr Arbeitsplätze schaffen, weil sie diese Kosten ja irgendwie absorbieren müssen. Und vielleicht warten sie auch ab, auf welchem Niveau sich die Zölle einpendeln, bevor sie weitergeben. Aber so oder so, ob die Kosten von Unternehmen oder Verbrauchern getragen werden, der weitaus größte Teil dieser Zolleinnahmen stammt aus der US-Wirtschaft, nicht von Ausländern, wie Herr Trump das behauptet.
Not from foreigners, as Mr. Trump claims.
Neben der reinen Handelsbilanz gibt es aber auch strategische Abhängigkeiten, insbesondere von China bei kritischen Technologien. Philip Coggan kritisiert hier Trumps Vorgehen scharf. Anstatt Allianzen zu schmieden, isoliere er die USA.
Yes, indeed. And of course, again, the Biden administration had some controls on exporting chips to China.
Ja, in der Tat. Und natürlich hatte wiederum die Biden-Administration einige Kontrollen für den Export von Chips nach China, von denen Herr Trump einige rückgängig gemacht hat. Aber das bringt mich zu diesem Punkt. Trump hätte zur EU gehen und sagen können, schaut mal, wir sind viel zu abhängig von China bei diesen Dingen. Lasst uns gemeinsam einen Plan entwickeln, um unsere Abhängigkeit zu reduzieren. Das wäre ein vernünftiger strategischer Punkt gewesen.
He could have gone back to the EU and said, look, we're far too dependent on China for these things. Let's together come up with some sort of plan to reduce our dependence. And that would have been a sensible.
Zu seiner geopolitischen Strategie gehört auch, dass er 50% Zölle auf Indien erhoben hatte. Indien, mittlerweile die bevölkerungsreichste Nation der Welt, die bei weitem größte Demokratie und eine schnell wachsende Wirtschaft. Und trotzdem hat er Indien gewissermaßen in die Zange genommen und gezwungen, sich auch anderswo als in Amerika nach Verbündeten umzusehen.
Forcing India in a way to look for allies elsewhere than America.
Über die Handelspolitik hinaus sieht Philip Coggan in Trumps Politik eine fundamentale Demontage der globalen Ordnung, die die USA selbst nach 1945 erst geschaffen haben.
We created a system after 1945 of the US being a global leader in terms of defense, in terms of technology, in terms of culture.
Wir haben nach 1945 ein System geschaffen, in dem die USA eine weltweite Führungsrolle in den Bereichen Verteidigung, Technologie und Kultur innehatten. Aber wenn man jetzt hinschaut, sehen wir, wie fast alles, was Amerika wirklich groß gemacht hat, demontiert wird. Wir haben erlebt, wie die Rolle der Gerichte in Frage gestellt wird. Wir haben erlebt, wie die Rolle der freien Presse in Frage gestellt wird. Und wir haben gesehen, wie die USA sich anscheinend von ihrer Bereitschaft zurückziehen, andere Demokratien, die Ukraine zum Beispiel, zu verteidigen.
From its willingness to defend other democracies like Ukraine. We've seen the US withdraw from leadership in.
Wir haben den Rückzug der USA aus der Führungsrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels erlebt. Was auch immer Sie nennen, fast alles, was diese internationale Ordnung mit den USA als Garant ausgezeichnet hat, wird untergraben. Und so schaffen wir jetzt eine Welt, in der viele Länder entscheiden könnten, dass China ein verlässlicherer Partner ist als die USA. Oder sie könnten entscheiden, dass Russland ein verlässlicherer Partner ist als die USA. Und für uns in Europa ist das, denke ich, sehr beängstigend.
Which can offer them cheap oil and gas is a more reliable partner than the US. And for those of us in Europe, I think this is very frightening.
Diese Entwicklungen, gepaart mit wirtschaftlicher Stagnation, führen laut Philip Coggan auch in Europa zu einer gefährlichen politischen Gemengelage. Eine Auffassung, die auch ich teile, weshalb es mich ja auch so besorgt, wie die Wirtschaft in Deutschland sich entwickelt, weil das sicherlich nicht zur gesellschaftlichen, politischen und sozialen Stabilität beiträgt. Philip Coggan selbst wird an dunkle Zeiten erinnert.
In Europe we have the same forces appearing, the same Trump-like politicians appearing, who are arguing to turn in on ourselves.
In Europa treten dieselben Kräfte auf, dieselben Trump-ähnlichen Politiker, die dafür plädieren, uns nach innen zu kehren. Die Gefahr ist die Unfähigkeit, die europäischen Volkswirtschaften wachsen zu lassen und jenen alten Vertrag zu erfüllen, den wir hatten, wonach man einen Politiker wählt und 4 Jahre später geht es einem besser als zuvor. Das scheint zerbrochen zu sein.
To have that cold, kind of old contract we had in which you vote for a politician 4 years later, you are better off than you were before. That seems to have been broken. People are turning in despair to almost any voice.
Die Menschen wenden sich in ihrer Verzweiflung fast jeder Stimme zu, die so klingt, als könne sie die Dinge ändern. Und was diese Stimmen tun, ist im Allgemeinen anderen die Schuld an den Problemen des Landes zu geben. Einwanderern, Ausländern, ethnischen Minderheiten, manchmal auch Milliardären. Und die Folgen davon werden die Wirtschaft nur noch weiter verschlechtern und die Menschen noch wütender machen. Ich weiß nicht, wie es war, in den 1930er Jahren zu leben, aber man bekommt das Gefühl, es ist ein bisschen so, als ob wir auf einer Rutsche abwärts in etwas Schreckliches gleiten.
Nicht nur die USA kämpfen mit hausgemachten Problemen. Dasselbe gilt ja für Deutschland, bekanntlicherweise auch, aber auch für Großbritannien. Die wirtschaftliche Schwäche ist tief verwurzelt und die politische Landschaft zersplittert zunehmend. In Großbritannien wie bei uns. Und für Philip Coggan ist es eine Entwicklung, die populistischen Kräften weiter in die Hände spielen könnte.
I think it goes back quite a long way. If you look at UK's productivity performance, it was quite good in the Blair years and then it fell off a cliff after.
Ja, da muss man ziemlich weit zurückgehen. Wenn man sich die Produktivitätsentwicklung in Großbritannien ansieht, sie ist nach 2007 regelrecht abgestürzt. Der Verlust, die Handelshemmnisse, die mit unserem größten Einzelpartner der EU entstanden sind, haben das Wachstum zweifellos gebremst. Was jetzt anders ist, ist, dass sowohl die Linke als auch die Rechte in sich gespalten sind. Rechts gibt es in der Mitte immer noch die Liberaldemokraten. Auf der Rechten nimmt natürlich die Reformpartei den konservativen Stimmen weg.
So now you have kind of seven political parties which might gain seats in the next election.
Man hat also jetzt eine Art sieben politische Parteien, die bei der nächsten Wahl Sitze gewinnen könnten. Und deshalb könnte Farage gut abschneiden.
That's why Farage might do well.
Zum Abschluss unseres Gesprächs wagte Philip Coggan noch einen Ausblick auf die Zukunft der globalen Währungsordnung. Der Dollar wird seiner Meinung nach nur langsam an Bedeutung verlieren, doch der Übergang birgt erhebliche Risiken. Insbesondere dann, wenn in der nächsten Krise ein verlässlicher globaler Akteur, Stichwort US-Notenbank, fehlt.
History suggests the replacement of a global currency, reserve currency is quite slow. So I think it will take quite a long time for the dollar to lose its preeminence.
Die Geschichte lehrt uns, dass der Ersatz einer globalen Reservewährung ziemlich langsam vonstatten geht. Ich glaube, es wird eine ganze Weile dauern, bis der Dollar seine Vormachtstellung verliert. Aber das Risiko besteht darin, dass die Finanzmärkte mit dem US-Dollar und den US-Staatsanleihen als eine Art Kit arbeiten. Und wenn man anfängt, das aufzuteilen, verliert man einen Teil der fundamentalen Liquidität. Man verliert einen Teil des Vertrauens, dass das System zusammenhält.
You lose some of the fundamental liquidity, you lose some of the trust that the system goes together. So replacing the dollar will be slow and the danger is that we might have a lot of turbulence along the way.
Der Ersatz des Dollars wird also langsam sein. Die Gefahr ist, dass wir auf dem Weg dorthin eine Menge Turbulenzen erleben können. Wir könnten feststellen, dass die nächste Krise schlimmer ist, weil die Fed keine unabhängige und global wohlwollende Zentralbank mehr ist.
Donald Trump dominated Federal Reserve would provide the same amount of liquidity to other countries. You know, this is not the sort of thing you find out until you get into a crisis, but we may find that the next crisis is worse because the Fed is no longer an independent and kind of globally benign central bank.
Soweit die Auszüge aus meinem Gespräch mit Philip Coggan. Das ganze Gespräch hören Sie dann so in 2-3 Minuten in diesem Podcast. Halten wir fest. In der Tat gibt es wenig Anzeichen dafür, dass Donald Trump oder irgendjemand in seinem Umfeld einen Plan hat, wie man denn das globale System ersetzen möchte, was man gerade zerstört. Was bleibt, ist ein durchaus gefährliches Vakuum in einer Zeit, in der der Westen Zusammenhalt bitter nötig hätte. Stichwort Russland, Ukraine, Iran, China. Die nächste Finanzkrise könnte deutlich verheerender ausfallen, wenn die US-Notenbank Fed nicht mehr als unabhängige und global wohlwollend agierende Zentralbank auftritt. Sollte beispielsweise ein Donald Trump untersagen, dass die Fed interveniert oder große Gegenleistungen von den Staaten fordern, denen geholfen wird, kann das ganze System
einen Rande des Kollapses bringen. So oder so bleibt das Fazit, dass es wohl kein Zurückgeben wird zu der Welt von vor Donald Trump. Die Regelverletzungen, die jetzt passieren, die Bereitschaft, nationale Interessen rücksichtslos gegen langjährige Partner durchzusetzen, das ist im Prinzip enttabuisiert. Wer jetzt noch, wie große Teile der deutschen und europäischen Politik, darauf hofft, dass die USA mit einem neuen Präsidenten zum multilateralen Führungsstil zurückkehren, dürfte enttäuscht werden. Vermutlich ist es sogar naiv, davon auszugehen. Es ist an der Zeit, dass wir die bittere Realität akzeptieren. Wir sind in einer neuen, ungewissen Ordnung angekommen, oder besser Unordnung, nachdem wir nicht genau wissen, wie es sein wird. Und Anpassung, Resilienz ist deshalb das Gebot der Stunde und nicht Rückwärtsgewandtheit und Hoffnung. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Am kommenden Mittwoch gibt es ein BTO Refresh über Cum-Ex, den großen Skandal der deutschen Steuerpolitik, würde ich mal sagen. Vielleicht hören Sie mal rein. Ansonsten hören wir uns wieder am kommenden Sonntag zu einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin freue ich mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ihr Daniel Stelter. Und jetzt nicht stoppen, jetzt kommt das Gespräch mit Philipp Coggin in voller Länge. Viel Spaß damit.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Philipp, it's a great pleasure welcoming you to my podcast.
Thank you for having me, Daniel.
I stumbled recently about a piece where you were arguing that the bond market math does not add up for governments. Basically saying, there's a huge wave of government debt hitting the markets, but where's the demand? So is the Western world really running into troubles concerning government debt?
I think there are quite a lot of problems building up. So the premise of that article was that there were two big sources of government debt buying in the past. One was pension funds, particularly in the US, the UK, and the Netherlands. And these were in the form of final salary pension funds, which pay workers a retirement income linked to their wages. This is a big liability for them. And they tended to buy quite a lot of long-dated government bonds to match that liability. But those defined benefit pension funds have declined in importance. And now another category called defined contribution funds, which are essentially just give the worker a pot, which at age 65 or 66, they use to fund their retirement. Those tend to invest largely in equities rather than in bonds. The other source, which only emerged after 2008, was central banks through their quantitative easing programs, which bought huge amounts of bonds. But now they've not just stopped quantitative easing, they're selling those bonds or not reinvesting the money in a process called quantitative tightening. So central banks' holdings of bonds have gone down from, this is across the OECD, from 29% of the total in 2021 to 19% in 2024. And it's likely to continue going down. Who's replacing all this? Who's buying the bonds? It's a category generally known as foreign investors, and that can include all sorts of profit-seeking investors. Central banks and pension funds are really not looking to maximize their profits. They're either, supporting their governments or matching liabilities. But hedge funds and other people who are buying the bonds are looking for a strong return. So that means that they are going to be less willing to put up with big deficits, more worried about currency devaluation and inflation. And thus, that makes it more difficult for countries to finance their deficits.
Well, you also point out that in some cases, interest expenses already exceed defense spending, even in the US.
Yes.
I would say, if you look at government finances and the potential solutions to government debt, obviously, inflation is one way governments have worked in the past. So isn't it good news for the, at least for the
people who use these pension funds that their money is not invested in bonds anymore, but in stocks?
Well, it depends, really. If you are a member of a final salary pension scheme, then the company is on the hook to pay you your pension. So whether the equity market does terribly or well, or it doesn't matter. They are legally required and supposed to, you know, meet various accounting rules to make sure they have enough money put aside. So I think if you're one of those, you safer if they're in bonds and if it's in equities and the market crashes and the company goes bust just at that moment. So in terms of inflation eroding the real value of government debt, yes, that can happen over very, very long periods. It did happen. Countries emerged after the Second World War with huge debts. And in the 70s in particular, the inflation eroded the value of those debts away. But of course, high inflation has other socially negative consequences, which we don't all want to sit through. Governments have also issued quite a chunk of inflation-linked government debt. That's certainly true in the UK, which has a high proportion of it. So the cost of financing inflation-linked government debt is one of the reasons that the UK's interest bill has gone up so much, over £100 billion a year now.
We want to move also on towards the US, but in general, isn't there a strong wish by governments to reduce the independence of central banks in order to work on this magic formula concerning economic growth and interest rates? Because currently, interest rates are not high by historical standards, but they are higher than a few years ago, and they put a pressure on government budgets. So Mr. Trump's efforts to get rid of Mr. Powell in order to force the Fed to have lower interest rates, I think will also have, some sympathy in Europe. Also, they don't say so publicly, because I think the European governments, just think about France or also think about the UK, they would appreciate having much lower interest rates, which would help them with their budget problems.
Well, it would. You would possibly know more about campaigns to reduce the power of the European Central Bank than I would. I don't get the sense that there's anything like the momentum.
No, I agree with you. Sorry, we got it clear. I think it's not public. Now, Donald Trump is clearly in a much more brutal way, but I would be surprised if secretly there's also no pressure coming, but it's of course not publicly.
Absolutely. And you could say that since the ECB was founded, it's already drifted from the sort of purity that the German government of the time wanted. There's no way that it would bail out other countries in the EU, and it did bail out other countries in the EU. But still, I'd say that the ECB is on a much stronger footing than either the Federal Reserve or the Bank of England. But the problem is that if you want inflation to erode the value of your government debt, you need to have some kind of way of stopping investors from reacting in response. Now, after the Second World War, you had huge capital controls imposed as part of the Bretton Woods system that stopped investors moving their money from one country to another. So they were stuck. But now you can switch your money within a click of a mouse, or not. We don't even have mice anymore, do we? We have just on the touchscreen. And so we've seen quite quickly, recently in Argentina, for example, we've seen a sell-off in the currency and a sell-off in government bonds, because people suddenly got worried about the country's financial situation. So inflation might be tempting, but given the dynamics of who owns the debt that I was describing earlier, a lot of it's owned by very profit-sensitive international investors, you're going to store up trouble for yourselves if you try it.
So when Mr. Trump is discussing, or it's not he's discussing, but his advisors are discussing a Mar-a-Lago accord of saying basically we force foreigners to buy long-term, low-yielding U.S. government bonds for the privilege of still dealing with us, you basically would say, well, but it's not going to work because in free capital markets, you can't be forced.
I mean, I don't think they've yet seriously tried to push a version of that through. And it involved a whole set of reliances such as, forcible conversion to long-dated debt, taxes on the debt, which kind of amount to a partial default, which would be quite problematic for international financial markets, which use treasury bonds and treasury bills as the kind of plumbing of the system. They are the asset that is regarded as risk-free that, loans are secured against. So suddenly to introduce even the very thought of a default in that, I think, might cause enormous financial chaos. The US has the advantage, the exorbitant privileges that's been described in the past, that it's the largest economy in the world, it has the world's reserve currency, has the most liquid markets, so they can get away with more than other countries. But I think there is evidence that we saw it in April when the bond markets revolted in the first week after Trump introduced his tariffs, that the bond markets will take fright if they think economic policy is going in a very bad direction. And I think they would take fright if the independence of the Fed was demolished altogether.
Your book is called The Economic Consequences of Mr. Trump. Before talking about the economic consequences of his actions or his economic plan or his whatever he's doing, I would like to start by asking you, does the US have a problem? So you could say, well, you know, the US runs a huge government deficit, and this government deficit, as it continues this way, you know, will lead to very high debt levels, and this down the road will lead to some kind of problem. The US is spending more on interest than on defense, and there's this famous Ferguson's law saying once you do so, you're not anymore a superpower, you have a problem. And then the US is running a current account deficit for decades now, leading to the fact that many assets in the US are owned by foreigners. From the point of view of the Trump administration, or Steve Miron, obviously these things are not good news for the US. Would you share this assessment, or would you say, well, it's no problem at all because you just print a green paper and for this you get real goods, as other people say?
Well, I wouldn't say it's no problem at all, but it's less of a problem than for the US for the reasons already discussed, that it's the largest economy and the most liquid markets and the reserve currency and all the rest of it. I don't think the trade deficit for the US is a particular problem. And I think that because there are many ways of working out why the trade deficit is there. Trump thinks it's because foreigners are cheating and that they are selling goods, you know, that and then keeping out, selling goods to America, but keeping goods out of their own countries. But that's very difficult to explain why, if that's the case, that the US has a current account surplus when it comes to services. Does that mean the US is cheating? Or does it mean that other countries don't cheat on services when they do cheat on goods? The other explanation for why the US has a current account deficit is that the current account deficit represents the shortage of domestic savings in the US, which are required to fund the investment the US wants to make. And of course, there are huge investments going on in the US for data centers, artificial intelligence, and all the rest of it. To finance that, it has to import savings from other countries. And other countries are delighted to hold the US stock market, which is around 70% of the value of global equities. They're delighted to hold treasury bonds, as we've mentioned. They're delighted to hold dollars in general. Perversely, in his various trade deals, Mr. Trump keeps trumpeting the idea that other countries will invest all this money in the US, Japan, the EU. Whether or not these deals come to fruition is another matter. But if other countries are putting all this investment into the US, that's a capital account surplus, which must be, by the fact that the balance of payments must balance, be offset by a current account deficit. So the more money they send in to invest in the US, the bigger the current account deficit is going to get. So it doesn't really add up as an explanation for what's going on. Yes, in the long run, the US has a very big deficit, which it requires on foreigners to fund. But until recently, confidence in the US system was very, very high. What's most likely to undermine confidence in the US economy and financial system? It is things like undermining the independence of the Federal Reserve. It is things like undermining the attractiveness of the US as a place for intelligent people to come and work and build the companies, as in H-1B visas, or undermining the research capability of US universities, another thing that the Trump administration is doing. So to the extent that there is a problem, it's one that Trump has created, not that Trump is trying to solve.
I had Angus Deaton in my podcast, you know, the economist, Nobel Prize winner. We spoke about Americans who lost their jobs. And he makes a case of saying, well, China benefited from the cooperation with the US, the US running deficits and China happy to fund it and to deliver the goods. But on the other hand, this was one of the reasons for partial deindustrialization of the US and therefore laying the ground for the election of Trump, because as he put it, you know, Chinese people don't vote in the US. Is there not a need to rebalance this in order to protect some parts of your economy?
Well, I think there are two aspects to this. Yes, I would agree, China does not play fair in international trade. And if Mr. Trump had tried to unite the rest of the developed world against China to try and make China reform its trading practices, that might have had some merit. But instead, on April the 2nd, he put tariffs on pretty much every country, regardless of whether they had a surplus or deficit with the US, including on some uninhabited islands. And he did it with a formula that made no sense. That's one aspect to it. The second aspect is the deindustrialization of the US primarily down to China? And I would say no, it isn't. So manufacturing employment across the Western world has been declining since the 1970s, well before China became a force in global manufacturing. The biggest force in reducing manufacturing employment is technology, and it is the replacement of workers with machines that has most economists who look into it is responsible for the vast majority of the decline in manufacturing employment. You are not going to get manufacturing employment back up to the levels that you had in the 1970s, whatever Trump does, however high he brings tariffs. And worse still, what the US has done is specialized, which is what Adam Smith wrote about in 1776. The US specializes in high-value, high-margin products. It does not make shoes, T-shirts, you know, assemble cheap electronic components, where it would be a low-margin business and where it's best done by people who pay lower wages. To try and say that we need to bring back these jobs would mean either paying US workers those kind of wages, which is unacceptable, or paying much higher prices for these kind of goods, which would eat into the standard of living of US voters. So, no, I don't accept that it's all down to China. There was a decline in manufacturing employment in the first few years of China joining the WTO in the US, that's true. But it'd been declining for a long time before then. And I would also note that manufacturing employment rose between 2020 to 2024 under Joe Biden, largely by subsidies to kind of green industries and other things. Those subsidies have now been abandoned. And since Mr. Trump took office, manufacturing employment has been falling again. The tariffs have not helped.
Besides employment, there's also the issue concerning military capabilities, because you just said, well, the US is not producing shoes. I agree, you know, but I would say China is not only cheap, because actually they're not so cheap anymore in all regards, because some cheap production is already moving to Vietnam and somewhere else, but they also have now critical role in core technologies. So there's this famous Australian core or critical technology tracker where they claim, I think, 57 out of 64 technologies that China is leading. And at the same time, for example, they have a lead also in some rare earth where the US is dependent. So besides the economic issue, isn't there a certain strategic risk for the US? And we don't talk about Europe, but for Europe the same, in being dependent on China, due to the fact that China is not anymore only the cheap producer of goods, but also relevant in core technologies.
Yes, indeed. And of course, again, the Biden administration had some controls on exporting chips to China, some of which Mr. Trump has undone, which is odd if the worry is a strategic position. So and of course, the rare earths point, very difficult to instantly get rid of that dependence on China. It'll take many years to invest in it. And of course, it explains why China was so able to resist Trump's tariffs and to retaliate against them and to force him to backtrack on, you know, a large part of them. But that brings me back to the first point, whereas he could have gone back to the EU and said, look, we're far too dependent on the China for these things. Let's together come up with some sort of plan to reduce our dependence. And that would have been a sensible strategic point. On the geopolitical strategy also, He has just put 50% tariffs on India, which is now the world's largest nation by population, the world's largest democracy by far, and a rapidly growing economy. It's growing faster than China. And yet he is forcing India, in a way, to look for allies elsewhere than America. The Indian troops even took part in Russian military exercises recently, and India went to the great conference that Xi Jinping had to mark the 80th anniversary of the end of the Second World War. So again, if we're talking about geopolitical strategy, that would be one thing, but it doesn't add up as a coherent policy.
Well, it does not add up, but I think the last data I saw is that tariffs are paid and the revenue from tariffs is up. At the same time, if I think about it, I think the UK is lucky. You only pay 10%. The Europeans pay 15%. You could say 15%, 10%. It might be split between consumers and producers. So might it be in the end that Trump has a small victory in reaping some additional revenue for the government without doing any damage to his economy?
Well, hasn't he done damage to his economy? So the UK economy is not seen as doing very well, but it grew faster in the first half of the year than the US economy. The US economy shrank in the first quarter of the year. US economic data get reported on an annualized basis, so people talk about 3.3% growth in the second quarter, for example. But most other countries report it on a quarter-on-quarter basis, so that's 0.8%, which doesn't sound anything like as impressive. So we've seen employment growth, you know, virtually be static in the US, and we're not just talking about the impact of tariffs, but on the impact of his immigration changes. Immigration was responsible for the majority of the gain in the workforce in recent years. If you stop immigration, then means your workforce can't grow. Economic growth can come from two sources, more workers or making them more productive. And if you want more productive workers, then stopping H-1B or making it more difficult to attract highly intelligent international workers by restricting visas is a mistake as well. Consumer confidence took a hit from the tariffs. Real consumer spending has slowed. Yes, I think companies have absorbed most of the cost of tariffs so far, but that may, of course, explain again why they're not creating more jobs, because they're having to absorb that cost. And they may also be waiting to see what level tariffs settle down at before they pass it on. But either way, whether it's being absorbed by companies or consumers, the vast majority of that tariff revenue is coming from within the US economy, not from foreigners, as Mr. Trump claims.
It's mainly coming then from consumers. And this leads me to a very crazy question is, you know, we all know that the US is consuming too much compared to its GDP. Therefore, it has this huge deficit. I would say it this way. It's overconsumption or overdemand. And we know that the US consumer stands for 70% of GDP in the US. So what you could do is you could tax the US consumer higher, the private households higher, so they have less money for spending and reduce by doing so the US government deficit. This would be probably helpful also for the trade deficit. But of course, this doesn't sound like a popular policy. If you now say, oh, we have foreigners pay taxes, this sounds very positive. In the end, it ends up by being the consumer, but the consumer might not realize it because, you know, not all people in the public are dealing with these issues like you do. So might it be a creative strategy of, in the end, reducing US consumer spending without telling the consumer you have less money to spend?
Well, we have to remember that as well as the tariffs, we've had the One Big Beautiful Bill, which massively slashed taxes, particularly for the better off. So the net effect on the deficit is still to widen it, not to shrink it, if you're worried about the fiscal deficit. And yes, it may well be that the impact of the tariffs on consumers falls more on poorer consumers, that's certainly what was expected before they were imposed, than on richer ones who are also getting the benefit of the tax cuts. But if the argument in favor of Mr. Trump is that he's a doughty fighter for the working man, not so much the woman probably, and he's a populist, then this is a very odd argument to make, that he's taking money from the poor to give to the rich, kind of reverse Robin Hood. You know, yes, some people may think that's a good idea, but it's not populist.
But he's now doing this. So first of all, he's doing it. Obviously, either he's stupid or he gets has the wrong advisors, or he's just, well, I don't know. But now, what's the path forward now? So, if what will be the implications down the road of these policies?
I think they're very worrying. I think it's not just about tariffs. I think we created a system after 1945 of the US being a global leader in terms of defense, in terms of technology, in terms of culture. It helped European countries to revive through the Marshall Aid. It lowered tariff barriers through originally general agreements on tariffs and trade, eventually the World Trade Organization. It set an example of a healthy democracy with, you know, a balanced constitution. And yes, of course, things have gone wrong several times over those 80 years and wars have been conducted, which probably shouldn't have been started. But still, I think people could look up to US leadership. But now, if you look, we're seeing almost everything that, you know, genuinely made America great be demolished. We've seen recently attacks on health policy, you know, statements about vaccines, which cannot be justified by any kind of scientific research. We have seen, again, the US as the haven for workers who, international workers who want to make a success of themselves, and who, many of whom have started S&P 500 companies, that diminished. We've seen the role of the courts challenged. We've seen the role of the free press challenged. We've seen the US appear to retreat from its willingness to defend other democracies like Ukraine. We've seen the US withdraw from leadership in climate change, tackling climate change. We've seen the US withdraw from the World Health Organization. You know, you name it, almost everything that marked that international order with the US as the guarantor is being undermined. And so we now create a world in which many countries may decide that China is a more reliable partner than the US because China doesn't ask them any questions about their domestic policies. Or they may decide that Russia, which can offer them cheap oil and gas, is a more reliable partner than the US. And for those of us in Europe, I think this is very frightening. Yes, perhaps we did shelter too much under the US umbrella without spending enough on defense. But many presidents have made that point before Mr. Trump. But now we face a world in which the US is not necessarily our friend. And if we look on, Russia and China are very powerful and not necessarily our friends either.
I wholeheartedly agree with you here, Philip. But, you know, this brings me back to the starting point of our conversation when we spoke about the government bond markets and the huge deficits governments are running. So Europe is not in a great position. You mentioned that the UK is growing faster than the US. But to my knowledge, UK is also not growing very fast. And I'm sitting here in Germany, which is even doing worse than the UK. How can we deal with this challenge in a, you know, in a world where the US is dominating, but in a multipolar world? How can we make it happen?
I think the best way is to collaborate with each other and with the other potential partners in the world. So the EU could do a deal with Mercosur, the Latin American countries. I think France may be holding that up, but we should. US is less important in global trade than it is in global economics. It is a relatively closed economy. So we can all do deals with each other and kind of leave the US out of it. That would be one thing. But it is enormously challenging because, of course, in Europe, we have the same forces appearing, the same Trump-like politicians appearing who are arguing to turn in on ourselves. And there was an interesting study in the FT, which came out in September, I think, which looked at the economic consequences of populist policies, whether on the left or the right, which showed that after a decade, they were dramatically worse than, you know, more conventional policies, which is not terribly surprising. But the danger is that the inability to grow European economies and to have that cold, kind of old contract we had in which you vote for a politician 5 years later, 4 years later, you are better off than you were before. That seems to have been broken. People are turning in despair to almost any voice that sounds like it might make things different. And what those voices do is generally blame others for the troubles of the country. Immigrants, foreigners, ethnic minorities, sometimes billionaires. And the consequences of that will just make economies do even worse and make people even angrier. And, you know, I don't know what living in the 1930s was like, but you start to get the feeling it's a bit like that, that we are sort of sliding down a slide towards something awful.
I agree with you, and I want to come back to this topic when we speak about the UK. But I would like, before we come there, I want to ask another question concerning the change in what's happened after, how we changed from the world after World War II. Because we also had a currency system, you know, we had Bretton Woods, and Bretton Woods fell apart, that we had kind of, you know, I would say the cooperation between Saudi Arabia and the US concerning please always charge in dollar. And then we had, since China entered the WTO, we basically had this secret cooperation between China and the US, also with pegging also, you know, the Chinese currency to the US dollar. And now we are about to see the end of the US dollar as a global leading currency. Do you see this topic as well? Or if we come up with a new currency system? Because you said, look, people will orientate themselves more towards China. I know that China's currency is currently not convertible, but I know that they build up huge gold reserves. And there's always this rumor about China, Russia, some others coming up with their own currency system. What's your view in this regard?
History suggests the replacement of a global currency, reserve currency, is quite slow. So sterling, you know, after 1918, had nothing like the strength that it had before 1914, was the cornerstone of the system. But you still had a sterling area well into the 1950s. And sterling was still relatively important, you know, much more important than the UK economy after that. So I think it will take quite a long time for the dollar to lose its preeminence. But the risk is that the financial markets operate with the US dollars, US treasury bills, US treasury bonds as their kind of the cement. And if you start dividing that up, if you start trying to say, you know, it's a whole host of currencies or it's Bitcoin or some version of currency, you lose some of the fundamental liquidity, you lose some of the trust that the system goes together. So replacing the dollar will be slow, and the danger is that we might have a lot of turbulence along the way. And on that point, in 2008, we saw the Federal Reserve step in with dollar loans to banks, other central banks around the world, when we had a crisis in the liquidity in the financial system in Europe and elsewhere. Do we think that a Donald Trump-dominated Federal Reserve would provide the same amount of liquidity to other countries? Well, they're planning to help out Argentina, yes, but I think unless you signed up to the ideological canon of the Trump administration, you're not going to get the same kind of help as you did before. You know, this is not the sort of thing you find out until you get into a crisis, but we may find that the next crisis is worse because the Fed is no longer an independent and kind of globally benign central bank.
I agree in this regard. But now come back to your point concerning populism in the 30s. I think you're covering economics for The Economist and the Financial Times for decades now. And you coming up with a statement of saying, well, you didn't live there, I didn't either, but you fear in a certain sense that we face similar times like the 30s is of course not very reassuring. And this might lead me to the UK because, you know, obviously you sit in the UK, you have much more insights than I and my audience towards the UK. My understanding is Labour won the vote or the election with very low share of votes because of your election system. Now, Mr. Farage, Mr. Brexit is leading the polls. I know we don't discuss Brexit. Brexit is, you know, water under the bridge. But why is the UK struggling? You have many more politic flexibility than the Europeans. You got your own currency. You got, as we all know, very good universities. You got the world language. You got so many assets. So why is the UK, okay, you do better than the Germans, but why is the UK struggling and not benefiting from being independent from the EU and having more flexibility?
I think it goes back quite a long way. If you look at UK's productivity performance, it was quite good in the Blair years, and then it fell off a cliff after 2007.
Sorry for interrupting, Philip, but this is the same case for the rest of the world as well. I think
yes.
Germany as well. So all countries struggle with slow productivity growth. Sorry.
Sure. But I think in the UK's case, it's the concentration on the financial sector that seemed to be the problem. And there was quite a lot of economic debate on whether the productivity numbers were distorted by the way that financial profits were reported, and that once the financial sector became less important, there was a kind of an illusion wiped off the figures. So we probably weren't doing as well as Germany or France before 2007, and that's now shown up in a decline. We have, it seems, higher inflation than other countries, and that's showing up in the higher long-dated bond yields. Yes, we have the independence of being on our own, but on the other hand, nobody thinks the ECB is coming in to help us out, and we are struggling. I think we've made a few trade deals, but they are adding inconsequential amounts to our growth. And of course, the loss, the barriers that have come up to trade with our biggest single partner, the EU, have undoubtedly must have slowed growth and slowed efficiency in the UK economy. I just read a piece about this. I have a Substack. There have only been two previous political realignments of parties in the UK. One was in the middle of the 19th century after the Great Reform Act and after the rise of industrialism. And you got, you had an old two parties, Tories and Whigs, both made up of aristocrats. And those disappeared in favour of the Conservatives and the Liberal Party, which was all in favour of free trade. After the First World War, the franchise was widened to include everybody. The Liberals declined, and you got Labour, working class, Conservatives, middle class, and you got that divide. Since then, it's been difficult under the first-past-the-post system to break that system up. And there was two parties, were still doing pretty well in 2015, for example. And there was an attempt in the 1980s to break off of the Labour Party called the Social Democratic Party, which got lots of votes but didn't get many seats. Now what's different is both the left and the right are split. So on the left of Labour, you have the Greens. You have a new party being formed by Jeremy Corbyn, the ex-Labour leader, who they may never get their act together, but they're there. You have nationalists in Wales and Scotland. And you have in the sort of centre, you have the Liberals, Liberal Democrats still. On the right, of course, you have Reform taking votes away from the Conservatives. So now you have kind of seven political parties which might gain seats in the next election. In that circumstance, just having a plurality of the vote can be enormously successful under a first-past-the-post system. So if Reform has 30%, which is even lower than Labour's 33, 34%, it still may get a majority in 2029. So the first-past-the-post system, which was a handicap to small parties or insurgent parties in the past, is now going to be a boon to them. And that's why Farage might do well. The only good news is that it's still 4 years to the next election. The policies of the Reform Party are completely incoherent. He is quite a slavish admirer of Trump. And we've seen in both Canada and Australia that if you go into an election and you look like you're an admirer of Trump, then that's bad for your vote and that people can unite against you. One hopes, as a British person, that it won't happen in 2029. But it's, as real a possibility as AfD winning in Germany or the Front National winning in France, certainly, that Reform may win the next election.
From the point of view of Germany, UK system has benefits because, look, Labour has 33% of the votes, but they got a broad majority in Parliament. You see, there might be the risk of having seven parties in Parliament. I was just trying to count together. I think, if we get extreme and we get the Liberals back in and probably some other parties, we might even get our seven parties in the Parliament. So we would say having a strong like Labour today, a strong mandate, also they don't have a strong mandate by the votes, but by the seats in the Parliament, this should facilitate doing good policies.
Yes, but it doesn't, unfortunately, because the people, they have a vast set of new MPs who did not go into government to cut welfare benefits or public spending generally. So it's quite difficult for them to cut public spending to eliminate the deficit. And they also came into government having promised not to raise the three most important taxes, the income tax, the national insurance, the social security tax, and value-added tax. Now, of course, they slightly cheated already on the by putting up employers' national insurance, but not employees. But so if you can't raise the big taxes and you can't cut spending, it's very difficult to do anything significant on cutting the deficit. So you're hoping for growth. And so they are desperately coming up with, you know, things. They're trying to change the planning rules. They're trying to encourage foreign investment. They're building a new runway at Gatwick, all these kind of things. But these things take years and years to alter the growth path. And it seems unlikely that by 2029, those things will have made enough of a difference to make people feel better off.
But this sounds pretty much familiar to Germany, because in Germany we have a coalition government, the Social Democrats that don't want to cut social spending and so on and so on, and they also dream about growth. So obviously people like Trump and Farage and others, probably it's just not an accident, but probably it's just a result of poor economic policies by the incumbents.
Yes. Well, interesting. I was in Germany last year, around this time last year, seeing one of my friends who's German. She came to see us and the train was late. And I was, you know, surprised about that. German trains have a good reputation in Britain.
Well, then you haven't been in Germany for a long time.
No, exactly. And she said, no, they're not. And I was interested then to look up the data that the only country apart from Britain which had a lower investment as GDP on public investment had been Germany. And so, you know, the determination to stick to the, you know, relatively balanced budget and a low debt to GDP target has undermined public services. And, you know, again, this probably adds to the appeal of populist parties who say, well, you know, everything you're used to has fallen apart and only we can change things.
Well, you know, we can change things. But really, it's the last question, Philip. Let's speculate. So Mr. Trump is not going to run again, in spite of what he is claiming. And there will be elections and there might be a Democrat coming back in. Do you see the world basically getting back to the status quo ante, basically, you know, getting back to before Trump? Or do you say, well, you know, no, we are also due to other factors, we are basically in a new world now and Trump has been just the face for a fundamental change in the world and we have to get used to it and have to deal with it?
I fear it's going to be mostly we're not going back to the status quo ante. So Biden kept on some of the tariffs on China, for example, that Trump had imposed in his first term. I'm hoping on things like, you know, climate change, on things like joining international organizations, on things like, you know, willingness to support democratic allies, that we can change back. You mentioned that he won't run again and that there will be democratic elections in 2028. I very much hope so. But of course, you know, he did not accept the democratic election of 2020. There are plenty of attempts to try and arrange the next elections to make sure that either he himself, who, you know, if he can somehow find a way, runs again, or who his chosen successor runs again, to make sure the Republicans win. You know, whether it's gerrymandering of constituencies in Texas or it's altering the voting rules to try and ensure that Democrats don't vote. The big test is going to be next year in the midterms. Can the Democrats persuade enough people to vote to put a Democratic Congress back in place and to check on this balance? And I think, you know, for the long-term health of global democracy, that's what we have to hope for, even though I know journalists are supposed to be neutral, but I'm, as a believer in the, you know, Western democracy, I'm not neutral on that issue.
Philip, you don't have to be neutral. That's why you're here. You have been invited as being for journalists, or being journalist, but being for writing the book about economic consequences of Trump and for being able to discuss the scenarios with me. So, dear Philip, thank you very much for your time. And I hope we keep in touch and we might have another reason to talk again.
Thank you very much, Daniel.